This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Der Bann ist gebrochen, RWE hat es geschafft, 2 Spiele hintereinander zu gewinnen. Die Formkurve zeigt in den letzten Wochen nach oben. Wir sprechen heute natürlich über das Spiel in Ingolstadt, schauen aber auch, warum RWE schon in dieser Saison reif für den Aufstieg ist. Und wir richten den Blick nach vorne Richtung Winterpause und analysieren, ob RWE sich da noch verstärken sollte und wenn ja, auf welcher Position.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von der Hafenstraße. Bevor wir einsteigen und über das Ingolstadt-Spiel sprechen, müssen wir erstmal jemanden vorstellen, der hier neu in der Runde ist. Fabrice Nühlen, der ganz lange schon für den Reviersport über Rot-Weiß Essen berichtet hat und jetzt zur WAZ gewechselt ist und da als Reporter unterwegs ist. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Christian Brausch kennt ihr schon alle vom Reviersport, RWE-Experte, heute auch mit dabei. Bevor wir aber über Ingolstadt sprechen, müssen wir, glaube ich, noch jemandem gratulieren an diesem Montag. Jemanden, den ihr alle kennt. Willi Lippens wird heute 80 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da schließt ihr euch an von uns. Und was meint ihr, erlebt er noch zweite Liga mit RWE? Das wäre wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt fragen würde, ein Geburtstagswunsch, könnte ich mir vorstellen.
Also so wie ich Willi Lippens kenne, wird er sofort auf die Bundesliga gehen und möchte da sich auch mit der zweiten Liga gar nicht so lange aufhalten, sondern einmal noch die ganz großen Duelle erleben, die er selber da im alten Georg-Melke-Stadion damals erlebt hat. Also sagen wir, der erste Schritt ist durchaus realistisch. Ne? Wir haben jetzt 14 Spiele erlebt in dieser Saison und so wenig Konstanz bei den Vereinen, die vor der Saison als Favorit tituliert wurden und dementsprechend ist Rot-Weiß in dieser Verfassung, wenn personell nicht zu viel passiert, tatsächlich in der Lage, dieses Jahr ganz oben zu landen. Und dann wäre der erste Schritt schon mal für Willi Lippens perfekt. Und dann denkt er schon an den nächsten. Wir hoffen natürlich auf viele, viele Jahre, die er noch lebt, die er noch erleben darf, die er auch noch so fit ist, um ins Stadion eventuell zu gehen. Und auf diesem Wege auch alles Gute. Und drücken wir die Daumen, dass er vielleicht noch die erste Liga erlebt.
Ja. Ja, dann lasst uns reinstarten mit dem Ingolstadt-Spiel. Der Bann ist gebrochen. RWE hat es endlich aus Fansicht mal geschafft, 2 Siege in Serie einzufahren. Das ist in der Saison bisher noch nicht gelungen. Fabrice, ich fange bei dir an. Würdest du sagen, verdienter Auswärtsdreier für Essen?
Ich würde sagen schon, weil Rot-Weiß Essen auf jeden Fall über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft war. Ich glaube, nach 23 Minuten schon 5:0 Ecken. Spricht ja auch für sich, dass sie auswärts auf jeden Fall eine Dominanz auf den Platz gebracht haben. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, nach 3 oder 4 Minuten kann RWE auch schon in Rückstand geraten. Jakob Goldster mit einer super Doppelparade. Und das ist halt immer in der dritten Liga so der Fall, dass die Spiele auf die eine oder andere Seite kippen können. Relativ selten sieht man so Spiele wie am Wochenende Ulm gegen Rostock 0:5, dass da nach 45 Minuten schon klare Verhältnisse geschaffen worden sind. Und ich glaube, Rot-Weiß Essen hat das gut gemacht, ein solides Auswärtsspiel hingelegt und hat sie dann im Endeffekt auch mit 3 Punkten belohnt.
Christian, ich habe das Gefühl, immer wenn wir hier über eine mögliche Startelf im nächsten Spiel sprechen, macht Uwe Koschner doch irgendwie alles anders. Wir hatten eigentlich, oder Martin vor allem, der ja persönlicher Jansen-Fanclub ist, wie wir hier schon gesagt haben, hatte eigentlich Jansen in der Startelf gesehen. So ist es nicht gekommen. Zwar wurde Safi auf die Bank gesetzt, aber dann durfte ein anderer ran.
Wir sind tatsächlich auch davon ausgegangen, dass Safi wieder spielen darf, dass er die echten Neuner nochmal auf der Bank lässt. Ich habe so kurz vor dem Spiel gedacht, so hat ja ein paar Mal Spieler gelobt, schon in der Art und Weise, wie er Kuba Potocznik vor dem Spiel gelobt hat und dann doch nicht gebracht. Es hat aber irgendwann, jetzt ist eigentlich der Punkt, nachdem er sagt 100% und alles passt wieder, dass er den von Anfang an reinwirft und hat jetzt mich diesmal nicht enttäuscht und hat wirklich dann auch diesen Mut bewiesen, zu sagen, so, ich gehe jetzt auf diesen echten Neuner und ja, hat sich alles ausgezahlt. Also es war gefühlt ein ganz anderes Spiel, weil man einfach durch die Flanken und die Flankenqualität, die man auch hat, diesen Spieler auch einsetzen konnte und hat sich ausgezahlt und wird wahrscheinlich jetzt an auch erstmal so weitergehen, denn gibt keinen Grund, jetzt irgendwas zu ändern. Ne? Kuba Potocznik hat gezeigt, was er kann, hat sogar 90 Minuten geschafft und wird jetzt mit großer Sicherheit, oder wenn er sich nicht auf der Länderspielreise verletzt, dann auch im nächsten Heimspiel zeigen, was er drauf hat.
Ja, ja, über die Mause-Thematik haben wir hier schon oft gesprochen. Gehen wir auch gleich im Thema der Woche, wenn wir uns ein bisschen ja Richtung Winterpause schauen wollen, nochmal näher drauf ein. Ja, aber siehst du oder seht ihr jetzt Potocnik quasi im internen Stürmer-Ranking ganz vorne?
Ich sehe ihn da auf jeden Fall ganz vorne. Ich sehe ihn als klare Nummer 1 auf der Stürmerposition. Es ist ja auch, hat ja auch einen Grund, warum der 1. FC Köln ihn damals verpflichtet hat, auch ein großes Risiko eingegangen ist und dann sogar die Transferschwere bekommen hat. Jaka Chuba Potocnik ist ein großes Sturmtalent. Für ihn wird die dritte Liga auch nicht das Ende seiner Träume sein. Und dementsprechend glaube ich, wenn er fit ist, muss er spielen. Er hat mehr Potenzial als Marek Janssen, der es bis jetzt auch nicht schlecht gemacht hat. Aber Chuba Potocnik hat auch gezeigt für seinen ersten Startelf-Einsatz, dass er da wirklich der Mannschaft viel helfen konnte, auch mit seiner Art, wie er gespielt hat, Bälle festgemacht hat, vorm Tor dann eiskalt mit dem Kopfball in echter Stürmermanier. Und ich glaube, da hat er sich aktuell, wenn er fit bleibt, auf jeden Fall den Posten als Nummer 1 im Sturm erarbeitet.
Ganz wichtig ist, dass er auf dem Boden bleibt. Das war jetzt ein Schritt. Ja. Also man weiß, was er kann oder man ahnt zu wissen, was er kann. Kölner Medien verfolgen jedes Spiel und gucken jedes Mal, hat er gespielt, was hat er gemacht und haben das Thema auch Woche für Woche auf der Agenda. Und es muss einfach jetzt auch für den Jungen klar sein. Also er hat sich erstmal rangearbeitet, sehr gut. Und jetzt muss für ihn klar sein, es war ein Schritt. Das muss er jetzt konstant auf den Platz bringen, hoffentlich gesund bleiben. Und wenn er dann demütig bleibt und weiß, dass er jetzt Schritt für Schritt sich noch weiter zeigen muss, dann kann das eine Erfolgsgeschichte für beide werden.
Mhm.
Szene des Spiels.
Ich habe einfach direkt mal auf den Knopf gedrückt. Fabrice, welche Szene hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir tatsächlich eine Szene ausgesucht, die nicht unmittelbar mit dem Tor oder Gegentor zu tun hat, sondern die Einwechslung von Gianluca Zwiakowski in der 77. Minute. Gianluca Zwiakowski, die RWE-Fans werden es wissen, hat eigentlich in der letzten Saison beim ersten Heimspiel von Rot-Weiß Essen gegen Stuttgart 2 seinen großen Durchbruch oder seinen großen Moment gehabt. Da wurde er eingewechselt, hat eine Minute später direkt sein erstes Tor geschossen. Und da hat man immer so gedacht, boah, jetzt bald kommt er die Chance und wird sich daran kämpfen. Uwe Koschner hat ihn immer gelobt, gute Vorbereitung, gute Trainingsleistung etc. Aber durch die hohe Konkurrenzsituation hat er nie wirklich seine Chance bekommen. Er ist ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, spielt schon seit 2019 bei Rot-Weiß Essen, also einer, der da auch geformt wurde, was bei den Fans ja auch mal sehr gern gesehen wird. Jetzt hat er die Chance bekommen, ersten Einsatz jetzt in dieser Saison. Im Niederrhein-Pokal durfte er nicht spielen, weil er da krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und hat es auch ordentlich gemacht, hat geholfen, die Führung über die Distanz zu bringen. Und war natürlich im anderen Sinn auch eine Ohrfeige wieder für Luca Bazzoli, der als großer Hoffnungsträger gekommen ist, als Stammspieler von Preußen Münster aus der zweiten Liga und jetzt im Ranking im Mittelfeld nur noch auf Rang 5 ist, hinter Jasula, Mustier, Müsel und Zwiakowski. In der Innenverteidigung hat der Schulz, Kraulich und Rios Alonso vor sich. Ja. Also auf der einen Seite schön für Johnny Zwiakowski, der, wie man auch hört, immer dran geblieben ist, immer im Training Gas gibt und seine Chance da wirklich sucht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder eine schallende Ohrfeige für Luca Bazzoli, der ja sehr, sehr weit hinten dran ist und wahrscheinlich so schnell auch nicht mehr zum Einsatz kommen wird.
Meine Szene.
Ja, hau raus.
War auch jetzt keins der Tore, sondern die erste Doppelchance für Ingolstadt. Denn unter Christoph Dabrowski hat man in Essen ja auch dieses taktische Mittel gewählt, dass man sich so spielerisch hinten befreien will. Und ich habe das Gefühl zum ersten Mal gesehen, dass sowas geklappt hat, richtig. Denn aus dieser Szene, ohne dass ein Essen am Ball war, kam durch diese spielerische Befreien, diese Doppelchance. Und da hatte RWE Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten sind. Und da wäre sonst das passiert, was in den letzten Wochen auch schon ein bisschen passiert ist, dass du die erste Halbzeit sehr dominant gestaltet hast, dass du spielerisch besser warst, dass du viel mehr vom Spiel hattest, aber die Gegner die großen Chancen hatten. Und das ist hier zum Glück dann nicht in die Hose gegangen. Da hat Gold zweimal super gehalten. Dann hat man einmal noch Glück gehabt, dass der Stürmer sich übel, so ein bisschen, ja, bisschen selber ineinander sich verdreht hat. Das hätte das 1-0 sein müssen. Und ja, aber ich fand's klasse zu sehen, dass so eine Szene oder so ein spielerisch Befreien tatsächlich mal ausgespielt werden kann, ohne dass der Gegner einmal am Ball ist. Aber bin trotzdem kein Fan davon.
Ja, wir haben in dieser Saison schon viel über die Leistung von Ahmed Arslan gesprochen, die oft dann noch nicht so waren, wie wir es vielleicht auch von ihm erwartet haben, wie man es ja auch eigentlich fordert von so einem Spieler. Wie habt ihr ihn am Samstag gesehen? Ich soll nämlich auch noch ein Lob vom Kollegen Martin Herms ausrichten. Das Martin, du guckst, genießt hoffentlich deinen freien Tag, aber schaust mit Sicherheit zu. Der, wenn er heute hier gesessen hätte, ihn auf jeden Fall auch gelobt hätte, ihn ja auch schon ein ums andere Mal kritisiert hat. Wie habt ihr ihn gesehen am Samstag?
aufsteigende Tendenz, würde ich sagen. Also mhm. mit Arsenal hatte wirklich zwei richtig gute Szenen. Das war einmal in der ersten Halbzeit, als er Chuba Potocnik auf die Reise schickt, der dann am Torwart gescheitert ist. Plus dann die Flanke vor dem Tor zum 0:1. Dann hat er auch ein, zwei Abschlüsse gehabt. Man muss sagen, von Ahmed Arslan erwartet man natürlich auch mehr als von anderen Spielern. Ahmed Arslan ist vor wenigen Jahren noch Torschützenkönig geworden mit 25 Jahren, mit 25 Toren. Und wenn man ehrlich ist, hat er in dieser Saison das noch nicht nachgewiesen. Er hat kein einziges Tor aus dem Spiel herausgeschossen. Ein Tor per Kopf, zwei Elfmeter. Und dass er jetzt eine Vorlage gegeben hat, ist auf jeden Fall positiv. Er hat auch wieder eine hohe Laufleistung an den Tag gelegt. Im Einsatz kann man ihn sowieso nie abwerten, weil er immer Gas gibt und immer sich auch mannschaftsdienlich nicht präsentiert. Er haut sich voll rein, da kann man nichts sagen, aber ich glaube, er muss einfach deutlich effektiver noch werden. Also bis jetzt ist das, wenn ich das so mal vergleiche mit den Top-10ern der Liga, Tolcay, Gerci, Energie Cottbus, Berkantas, SCFR, das ist dann schon eine andere Hausnummer. Aber jetzt hat er es auf jeden Fall ordentlich gemacht und da kann man ihn auch mal für loben.
Würdest du ihn auch loben,
Christian? Stimme ich zu. Nein, er hatte viel mehr Szenen. Also er war auffälliger als sonst. Ja. Man hatte das Gefühl, er ist besser eingebunden. Er hatte Ideen, was die Vorlagen angeht. Er hatte Abschlüsse und war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, bei der Flanke kann man nicht maßgenauer machen. Wenn man dann noch einen hat, der in der Mitte dann steht und so ein gutes Kopfballspiel hat, dann kann er auch seine Scorerpunkte sammeln mit einem echten Neuner in der Mitte. Ansonsten, ja, war es ein Schritt in die richtige Richtung, ohne dass er schon komplett an seinem Leistungszenit angelangt ist.
Mhm. Jasula hat am Samstag krankheitsbedingt gefehlt. Findet ihr, das ist groß aufgefallen? Ich meine, wir haben oft drüber gesprochen, wie wichtig seine Rolle ist und wie wichtig das auch ist, ihn auf dem Platz zu haben, auch für seine Mitspieler.
Es halt noch nach, was Uwe Koschin nach Aachen gesagt hat. Da hat er ihn das erste Mal aus Leistungsgründen rausgenommen.
Mhm.
Und das Spiel war eine Vollkatastrophe.
Ja.
Und danach gesagt, ja, ich dachte, die Mannschaft wäre weiter und sie braucht diesen Anker nicht. So, und danach war er, wenn er gesund war, immer im Kader, hat aber noch die Rotsperre, 3 Spiele ausgesetzt, jetzt war er krank. Und trotzdem kann man sagen, RWE hat sich von Giasula emanzipiert. Wenn er da ist, ist er immer noch ganz wichtig. Wenn er nicht da ist, bricht aber nicht alles zusammen. Die 5 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, zeigen, dass die Mannschaft sich auch so gefunden hat. Sie ist auch jetzt im defensiven Mittelfeld so stabilisiert, dass ein Ausfall kompensiert werden kann. Moustier, Müsel, die kriegen das wirklich ordentlich hin. Ne? Zweikowski und Bazzoli sind noch dahinter. Und dementsprechend ist das für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es auch ohne Giasula geht, ohne seine Wertigkeit irgendwie zu minimieren oder so. Er bleibt ein wichtiger Faktor.
Stimmt da, Christian, voll zu. Also für mich wird Klaus Giasula auch weiterhin spielen, weil er einfach ein wichtiger Spieler ist, weil er einfach der Mannschaft auch Stabilität verleiht. Und bei der von Christian angesprochenen Szene, ich weiß nicht, wenn dann Klaus Giasula im Mittelfeld gestanden hätte, hätten die sich vielleicht auch nicht ganz so einfach durchkombinieren können. Also die RWE-Defensive wirkte in der ersten Halbzeit schon 2-3 Mal relativ unsortiert, wo Ingolstadt dann auch zum Abschluss gekommen ist. Dementsprechend glaube ich schon, für die defensive Stabilität mit seiner Erfahrung und auch mit seiner spielerischen Qualität bleibt Klaus Giasula ein richtig wichtiger Mann. Aber man sieht jetzt im Vergleich zum Anfang der Saison, wo man dann gegen Aachen verloren hat, dass es vielleicht auch mal ohne ihn geht, was ja auch nicht ganz so unwichtig ist, weil
und auch für die Breite des Kaders spricht.
Auch für die Breite des Kaders spricht, das haben wir auch schon gesagt. Luca Bazzoli hat keine Sekunde gespielt, ist ein Stammspieler aus der zweiten Liga gewesen. Und ich glaube, dass Tom Musté und Torben Müsel das auch wirklich gut gemacht haben.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Ja.
Und diese Breite des Kaders ist ja wirklich nochmal so ein Faktor. Ne? Und deshalb, wir haben vorhin Willi Lippens gratuliert und vielleicht kann er bald zweite Liga bestaunen. Und da geht es ja wirklich darum, RWE ist auf jeder Position doppelt besetzt. Man hat jeweils.
Ja, warte, ich will dich unterbrechen, weil wenn du schon über den Kader sprichst,
Top-Thema der Woche.
Dann passt das, weil wir ja sowieso über die, ja, schon mal so den leichten Blick Richtung Winterpause und mögliche Verpflichtungen im Winter richten wollen. Aber sprich gerne weiter. Kader ist auf jeder Position doppelt besetzt.
Genau, man hat ab und zu Ausfälle, aber die fallen nicht so ins Gewicht, wie das früher der Fall war. Ne? Ja. Moustier war mal weg, jetzt war Giasula mal weg und ansonsten war's ein Potocnik war verletzt, Mause ist nicht wirklich fit. Aber trotzdem hast du immer das Gefühl, du kannst es noch auffangen. Das heißt, es müssten dir schon viele Spieler wegbrechen, dass sich das wirklich bemerkbar macht, weil du immer das Gefühl hast, die nachkommen, die haben auch das Niveau oder sie ziehen die Mannschaft nicht runter von ihrem Niveau. Und dementsprechend ist es wirklich so, wenn du nicht viele Verletzte hast und die Mannschaft so als Einheit zusammensteht, der Trainer dementsprechend da die richtigen Vorgaben macht, dass diese Mannschaft wirklich Großes erreichen kann in diesem Jahr. Denn ich habe noch keine Mannschaft gesehen, wo ich sagte, die hat RWE hergespielt. Man hat immer das Gefühl, RWE kann wiederkommen. RWE hat vieles im Griff und kann vor allen Dingen noch vom Potenzial her ein bisschen zulegen. Und daher glaube ich, dass der Kader tatsächlich so ausgewogen aktuell ist, dass er den großen Wurf schaffen kann.
Ja, genau. Dann lass uns doch mal ganz konkret drüber sprechen. Auch das hatte der Kollege Herms jetzt die Tage berichtet, dass eben die finanziellen Voraussetzungen geschaffen sind im Winter. Also man könnte sich verstärken, wenn man denn wollte. Daher meine Frage, was meint ihr, glaubt oder muss, kann, sollte RWE sich im Winter noch verstärken? Oder eben ist der Kader breit genug, um eben dann doch den ganz großen Wurf zu schaffen?
Also ich finde, dass RWE sich auf jeden Fall verstärken sollte. Ich glaube, das beste Beispiel letztes Jahr war Arminia Bielefeld, die in der Hinrunde schon oben mitgespielt haben. Dann haben sie in der Winterpause nochmal mit Johnny Grodowski nachgelegt und haben dann nochmal den nächsten Schritt gemacht, sind dann auch relativ souverän Meister geworden. Ich glaube, wenn man aufsteigen möchte und wenn man da oben mitspielen möchte, dann muss man auch einfach nochmal nachlegen, weil gerade in der offensive Außenposition, Marvin Obus ist jetzt deutlich besser drauf, Kaito Mitsuta ist der Topscorer, aber wenn die ausfallen, wird's halt relativ eng. Man kann Lukas Brumme dann auf linkes Mittelfeld stellen und dann Buibari dahinter, aber das ist ja auch nicht die 1A-Lösung. Also ich finde, wenn RWE einen guten Offensivspieler bekommen kann, dann müssen sie zuschlagen, aber dann sollte es auch kein Talent sein, der sich erstmal ein Jahr entwickeln muss oder ein Spieler sein wie Mause, der ein Jahr gar nicht gespielt hat und erstmal 2 Monate braucht, um wieder richtig in Form zu kommen, sondern dann muss es ein Spieler sein, der Mannschaft sofort weiterhilft und dann würde ich, glaube ich, entweder auf der Zehnerposition oder auf den offensiven Außen nochmal nachlegen.
Ja, und genau diese Spieler sind aber ja bekanntermaßen im Winter, stehen die nicht Schlange, da ist die Konkurrenz groß, das haben wir schon oft thematisiert, gerade in der dritten Liga, wo alle irgendwie im gleichen Teich fischen.
Du hast es schon gesagt, Bielefeld hat es letztes Jahr mit Grodowski wunderbar gemacht und dementsprechend, es gibt auch nicht so viele Spieler, die dir dann sofort weiterhelfen und wenn RWE nachlegt, Geld soll da sein, dann müssen es wirklich Leute sein, die dich in der Spitze sofort verstärken. Was immer auch ein kleines Risiko birgt, weil Obus und Mitsuta jetzt kommen sie langsam, oder Mitsuta schon länger in Schwung, Obus langsam, birgt ja auch immer die Gefahr, dass theoretisch dann einer wieder raus muss und dann irgendwie man ein bisschen Unmut schürt in der Mannschaft. Aber ich würde es auch machen. Ich würde auch für die Außen noch auf definitiv einen holen. Und wenn jemand vom Kaliber Tass von SC Verl zu haben wäre, würde ich auch auf der 10 versuchen, noch was zu machen. Denn man sagt immer, du hast Aslan, du hast Müsel. Wobei ich Müsel mittlerweile eben auf dieser Position hinten als festgespielt sehe fast. Ne? Wenn er da an der Seite von Musier oder von Giasula spielt, dann hat das alles Hand und Fuß und das würde ich gar nicht zwingend verändern. Daher wäre auch Option 10, Option offensiver Außen, das, wo ich nachlegen würde, wenn es da wirklich noch in der Spitze eine Verstärkung gäbe.
Tja, dann komme ich nochmal auf das Mause-Thema zu sprechen. Die Situation ist jetzt gerade irgendwie verzwickt. Man hat nicht das Gefühl, als würde da gerade viel kommen. Ich meine, er hat jetzt noch 5 Spiele, sind es glaube ich noch bis zur Pause, sich da irgendwie im Training zu zeigen. Oder meint ihr, es ist auch ein realistisches Szenario im Winter, die Leihe dann einfach schon zu beenden?
Also
und zu sagen, Missverständnis, hat nicht geklappt.
Es wäre nicht die erste Leihe, die abgebrochen wird. Und deshalb ist das mit Sicherheit eine Option. Wobei die Frage wäre, was Kaiserslautern dann im Winter mit ihm machen würde. Weil es dann etwas schwieriger wird, dann nochmal so einen Kandidatenkreis zu finden, wo er denn dann nochmal ausgeliehen werden könnte. Und bin gespannt, wie er sich jetzt in den letzten Wochen zeigt, weil ich auch fest überzeugt bin, dass er nicht im Kader gestanden hätte, wenn Giasula nicht krank gewesen wäre. Dann wäre er wieder zu Hause geblieben und dementsprechend, ja, er muss jetzt in den nächsten Wochen ein klares Zeichen setzen. Und wenn es einfach nur ist, dass er im Training Gas gibt, auch wenn er kein Trainingsweltmeister sein soll, dass er einfach bei der Fitness so aufholt, dass er eine echte Option ist für die kurze Wintervorbereitung nur. Und wenn er bis dahin den Rückstand jetzt nicht so aufgeholt hat, dann Martin hat es Armutszeugnis genannt, dann ist es einfach ein Fakt, dass es mit ihm wahrscheinlich nicht mehr passen wird, weil wie lange will er brauchen, um Rückstände aufzuholen, für die es gar keinen ursächlichen Grund gibt in dem Sinne. Und ja, ist ein schwieriges Thema und ich denke mal, dass da die Drähte glühen werden in den nächsten Monaten mit Kaiserslautern, wie man vielleicht mit dieser Situation verfahren wird.
Ich glaube, wir sind uns ja auch alle einig, dass bei Yannick Mause jetzt nicht unbedingt die Qualität im Weg steht, sondern eher die Einstellung. War letzte Woche Mittwoch auch beim Training gewesen, da gab es so 1-2 Situationen, wo er den Ball verloren hat, nicht richtig hinterherläuft. Also hat jetzt nicht so gewirkt, als ob er unbedingt sich den Stammplatz zurückkämpfen möchte. Und wie gesagt, Yannick Maus ist ein Profi. Er ist vor 2 Jahren noch Torschützenkönig geworden. Und wenn ich dann höre, der kann nicht länger als 45 Minuten spielen, also sorry, also das ist dann nicht profiwürdig. Also entweder ist da intern was vorgefallen und RWE möchte das anders kommunizieren, oder der Spieler hat wirklich so einen schlechten Fitnesszustand, dass er der Mannschaft nicht länger als 45 Minuten helfen kann. Weil ich glaube, an sich ist Yannick Maus schon, das hat er auch bewiesen, ein guter Stürmer für die dritte Liga, aber nicht in der aktuellen Verfassung.
Ja, sammelt nicht gerade viele Argumente aktuell.
Nicht wirklich.
So, jetzt ist erstmal Länderspielpause, dann geht's aber direkt heiß her. Am Sonntag dann, 23. November ist es dann, steht ja das nächste Topspiel an, so muss man es jetzt sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Dann geht's im Heimspiel gegen Energie Cottbus. Die sind aktuell punktgleich mit RWE. RWE ist aufgrund des Torverhältnisses auf Platz 4 gerade. Was erwartet ihr da für ein Spiel? Heißer Kampf oder?
Also im letzten Jahr hat man einen erwartet. Da kam RWE aus einer sehr schlechten Situation gegen Cottbus. Die kam als Erster nach Essen und gab ein 4-0. Das wird es jetzt wahrscheinlich diesmal nicht geben, weil Cottbus relativ gefestigt erscheint, auch wenn es selten irgendwelche fußballerischen Leckerbissen sind mit der Beteiligung, obwohl sie 2 Topscorer mit dabei haben. Also es wird wie immer ein Abnutzungskampf. Und ich gehe mittlerweile davon aus, weil ich einfach die Mannschaft so gefestigt sehe von RWE, dass sie auch das jetzt lösen wird. Jetzt hat sie den 2. Sieg einmal in Folge eingefahren. Jetzt,
und seit 6 Spielen auch umgeschlagen.
Genau, also, und jetzt traue ich auch ohne weiteres den 3. zu. Glaube auch, dass sich nicht viel verändern wird, wenn sie jetzt nicht irgendwer noch verletzt oder so, oder wenn Jura Potocznik auf seiner Länderspielreise irgendwas passiert, und dass die Mannschaft dann tatsächlich sich wieder verbessern wird in der Tabelle.
Also vor dem Spiel gegen Ingolstadt hätte ich tatsächlich gesagt, das ist das perfekte Spiel für Ramin Safi. Er hat letztes Jahr 2 Spiele gegen Cottbus gemacht, 3 Tore, weil Cottbus halt eine Mannschaft ist, die spielt offensiv, ist die 2. beste Offensive der Liga. Aber jetzt ist natürlich klar, Jura Potocznik muss spielen, er hat es sehr gut gemacht, er hat sein Tor gemacht und ihm muss man jetzt weiter das Vertrauen schenken. Ramin Safi hat jetzt auch nach seiner Einwechslung nicht wirklich auf sich aufmerksam gemacht, auch wieder auf dem ungeliebten rechten Flügel hat er den Elfmeter verschuldet. Wenn, dann muss er auf jeden Fall vorne spielen, da hat er seine Qualitäten, die jeder Mannschaft oder jedem Gegner auch in der Liga wehtun können. Aber ich glaube, das wird schon ein Spiel, das RWE relativ entgegenkommen kann. Energie Cottbus ist eine Mannschaft unter Klaus-Dieter Wollitz, die relativ strikt nach vorne spielt. Sie haben einen klaren Spielstil und ich glaube, wenn RWE da kompakt verteidigt und auch selbst ihre spielerischen Momente nutzt, dass man da auf jeden Fall 3 Punkte einfahren kann, was ja dann schon mal dazu führt, dass man mindestens mal auf Platz 3 springt, je nachdem.
Wo Kostner auch schon oft überrascht hat mit seiner Sturmbesetzung.
Das stimmt, ne? Das stimmt.
Jetzt spielt auch ich ihm auch zu, dass er auf einmal, dass der Safi wieder bringt, weil er denkt, boah, hat
oder jetzt Mause.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Soweit geht jetzt nicht, aber er hat bei Safi schon wahrscheinlich dann vielleicht wirklich so im Kopf, boah, letztes Jahr hat er das überragend gemacht. Gegen Cottbus, und warum nicht? Jetzt spielen sie natürlich Sonntag, das heißt auch vom Länderspieleinsatz Jura Potocznik ist noch ein bisschen mehr Zeit als beim letzten Mal, aber ich würde auch davon ausgehen, dass er ihn jetzt wieder bringt, wobei, wie gesagt, so besonders auf dieser 9er Position, da hat er ja schon die ein oder andere Überraschung gebracht, ist ja der Trainer.
Ja, aber würdet ihr sagen, irgendwer geht da als Favorit ins Rennen? Ist es dann RWE mit dem Heimspiel?
Ja, für mich ist RWE Favorit, weil ich generell die Mannschaft halt stärker ansehe. Und das sage ich von Anfang an, vom ersten Spieltag an. Cottbus hat einen großen Umbruch, noch einen größeren Umbruch als viele andere auch gehabt im Sommer, wo ich sowieso davon ausgegangen bin, dass sie eigentlich diese Rolle nicht wieder spielen können. Deshalb bin ich schon sehr überrascht, was sie gerade leisten. Haben natürlich auch 1-2 gute Leute wirklich dazu geholt, ne, aber hatten noch viele Abgänge, viele Stammspieler verloren. Und bis auf 1-2 Kader in dieser Liga sehe ich RWE aktuell in der Verfassung immer als Favorit. Leichten Favorit, ne? Das heißt jetzt nicht immer, dass man gewinnen muss, aber so vom Grundgedanken her hat RWE im Moment für mich in den meisten Duellen die Nase vorn.
Ist wieder Heimspiel. Was glaubt ihr, werden wieder Flyer verteilt in der Kurve? Ich will das Thema jetzt gar nicht größer machen, als es ist. Ich glaube, da ist sich mittlerweile, oder wir sind uns alle einig, dass das total bescheuert ist. In der Sache an sich, im Wording, in allem. Glaubst du, da hat man draus gelernt, Fabrice, oder?
Also es gab ja letzte Woche diesen Club-Fan-Dialog, wo dann auch Fans oder Mitglieder der Ultraszene sich auch für den Vorfall entschuldigt haben, der natürlich so nicht geht. Da sind wir uns ja alle einig, da braucht man, glaube ich, nicht viel zu diskutieren. Und ich glaube jetzt nicht, dass es eine wahnsinnige Szene da geben wird an dem Sonntag. Also ich glaube schon, dass ganz normal die Menschen da stehen, wenn die da auch sonst stehen. Auch wenn es ja da eine Initiative gibt, da kann Christian vielleicht noch was zu sagen, die vielleicht das gerne etwas anders hätte, aber im Endeffekt ist es ja ganz klar, ne, sowas geht nicht, die Ultras scheinen es eingesehen zu haben, Und jetzt müssen sie halt auch daraus lernen, weil das natürlich ein Bärendienst für den Verein war. Wieder viel negative Aufmerksamkeit, Bild-Zeitung, Sportschau, alle haben berichtet. Ja. Das
gerade
nicht
in so einer
positiv,
Phase, genau, wo halt sportlich
irgendwie... Bundesweit so ein großes Thema, ne? Ja. Weil so dieser zweite Vorfall war nach der Nummer in Verl mit der Schiedsrichterin. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch bei den Ultras das ja längst nicht alle so sehen. Ne? Also wirklich dann auch manche Leute gibt, die sagen, sag mal, habt ihr sie noch alle? Jetzt ist Kind einmal im Brunnen gefallen, jetzt kann man das Beste draus machen. Ich fände es einfach eine coole Reaktion. Jetzt, es gab ja diese Aktion wirklich oder diese Forderung, Frauen in die erste Reihe gegen Cottbus. Und jeder darf sehen, wie er will. Ich fände es cool, wenn die Ultras jetzt so da mitmachen würden, zu sagen, wir zeigen jetzt einmal so, ne, dass wir das nicht so ernst gemeint haben oder dass wir dabei sind, denn und dann sollte es auch gut sein.
Ja.
Dann sollte man sich wieder auf den Sport konzentrieren und einen Haken hinter das Thema machen
und
versuchen nicht in das nächste große Fettnäpfchen bei irgendeinem Thema zu treten.
Ja. Finde ich ein gutes Schlusswort. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Länderspielpause. Wir werden trotzdem aber eine Folge aufnehmen. Also ihr findet uns dann wie gewohnt montags wieder hier und dann übernächste Woche natürlich nach dem Cottbus-Spiel dann auch wieder. Ja, Fabrice, danke, dass du hier heute dein Debüt gefeiert hast.
Danke für die Einladung.
Christian, danke. Ja, sicher. Immer gerne. Liebe Grüße an euch. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Auf Spotify oder eurer liebsten Podcast-Plattform oder bei YouTube, wenn ihr uns mit Video schauen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.
This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.